Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Deep Learning und neuronale Netzwerke. Heute steigen wir ein in das Fundament der künstlichen Intelligenz. Bis gleich. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sicher Vernetzt, unserem NSCon-Podcast. Ich bin Sebastian, einer der Network und Security Consultants, und im heutigen N-Talk sprechen wir über künstliche Intelligenz. Und wer wäre für das Thema besser geeignet als unsere eigene, leistungsstarke, natürliche Intelligenz? Benny, schön, dass du da bist.
Hi, ja, freut mich.
Ja, freut mich immer, dich hier zu haben. Jetzt haben wir schon ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, ja, okay, wir haben einen Prompt, da geben wir irgendwas ein und die gibt mir irgendwas zurück. Und heute wollen wir uns vielleicht mal so ein bisschen die Mitte davon anschauen.
Ja, können wir auf jeden Fall machen.
Ja, neben ChatGPT, DALI und ähnlichen Sachen gibt es ja die unterschiedlichsten Arten von künstlichen Intelligenzen, denen wir irgendwas geben, die dann irgendeinen Output geben. Was ist so das Thema, was einen dann noch beschäftigen könnte? Das Hauptthema?
Ja, das Hauptthema der KIs, natürlich gibt es mehrere. Auf der einen Seite Bilder erkennen, Muster erkennen in der Bild bei Bildern oder auch eine Bildgenerierung. Aber auch natürlich im Audiobereich gibt es auch jede Menge KI, sag ich mal. Und dann natürlich auch Text selbst, ne? Da kennen wir das Large Language Models. Das sind so die, sag ich mal, drei größten Punkte, wo wir mit KI natürlich Berührungspunkte haben, hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich auch sehen, dass wir auch hören und dass wir natürlich auch Texte verstehen können. Genau, ja.
Ja, und dann geht es natürlich darum, die KI, die wächst ja nicht einfach so auf Bäumen oder aus dem Boden, sondern die muss ja auch erstmal lernen. Aber bevor wir auf das Lernen eingehen, müssen wir vielleicht erstmal so eine Definition für eine künstliche Intelligenz finden.
Ja, KI, was ist das eigentlich? Genau. Also man hat so in den 50er, 60er Jahren hat man mal so die Definition von KI aufgestellt. Da hat man gesagt, okay, eine KI, also eine künstliche Intelligenz, ist ein Programm, was versucht, eine menschliche Intelligenz nachzuahmen oder nachzustellen und so zu agieren wie diese. Das muss noch nicht mal unbedingt am Computer passieren. Das beste Beispiel dafür war ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Da hat der Erfinder gesagt, okay, hey, wir können doch hier irgendwie das Tic-Tac-Toe-Spiel vielleicht eine Intelligenz entwickeln, die Tic-Tac-Toe spielen kann. Und hat er sich das ganz einfach ausgedacht. Er hat praktisch Streichholzschächtelchen genommen, so knappe 300 Stück, hat auf jeder den Zug aufgezeichnet, den er machen könnte, würde, und hat dann eben die Züge gespielt mit diesen Streichholzschächtelchen als Gegner sozusagen und hat dann die Züge danach angefangen, mit so kleinen farbigen Perlen einfach zu bewerten. Und ob die positiv oder negativ bewertet wurden, die Züge. Und dann wurde eben die positiven Züge natürlich eher wieder drangenommen als die negativen Züge. Und das hat dann dazu geführt, dass man halt einen Lerneffekt feststellen konnte, sodass praktisch dieses Tic-Tac-Toe-Spiel, wo der Gegner auf 300 Streichholzschächtelchen basiert, tatsächlich seinen Erfinder einfach geschlagen hat. Ne? Und das war so der erste Nachweis von einem Lernalgorithmus, der völlig ohne Computer und alles funktioniert. Und da wusste man, okay, da steckt Potenzial dahinter, natürlich. Genau, das war so der erste Schritt.
Genau, das war ja dann ein Teil des Machine Learnings, das sogenannte Reinforcement Learning, bei dem bestimmte Aktionen belohnt oder bestraft werden. Das waren dann so die Anfänge davon.
Genau, ja, das war schon recht früh, so in den 60ern. Das erste richtige Machine Learning kam dann so in den 80ern hoch. Der erste Schachcomputer, der den Weltmeister besiegt hat. Das beste Beispiel, ne, das bleibt hängen. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Und da fing so das Zeitalter des Machine Learnings an. Mhm. Genau. Machine Learning können wir uns eigentlich auch gerade mal kurz angucken. Wie funktioniert das eigentlich? Ne? Also wir haben einen Supervised Learning, das heißt ein kontrolliertes Lernen. Da haben wir praktisch schon das Ergebnis, steht fest, wie zum Beispiel jetzt ein Bild, auf dem klar zu erkennen sind, da sind drei Finger drauf oder da sind Katzen zu erkennen, je nachdem. Und dann möchte man natürlich jetzt, wenn man jetzt diese drei Finger erkennen möchte, muss die KI natürlich irgendwie den Lernalgorithmus verwenden, aber sie hat eben ein Ergebnis, wo sie überprüfen kann, ob der Lernalgorithmus auch wirklich greift oder nicht. Und das ist eben kontrolliertes Lernen, Supervised Learning sozusagen, das Unsupervised Learning. da weiß man einfach das Ergebnis gar nicht. Da sagt man, hier hast du Daten, guck mal, was du draus machen kannst. Wie soll man sich das denn vorstellen? Ich werfe hier auch nicht irgendwie, sage ich jetzt mal eine PCAP-File irgendwo rein und sag mir jetzt, wo hier irgendwelche Daten abgewandert sind oder wo der Virus als erstes zugeschlagen hat. Nein, so funktioniert das natürlich nicht. Wir haben ja eine riesige Menge an Daten und zum Beispiel jetzt könnte man eben anonymisierte Daten nehmen, ja, zum Beispiel die Größe und das Gewicht eines Menschen. Könnte die ineinander werfen und wenn man jetzt, sag ich mal, 10.000 Daten hat, würden sich vielleicht von der Größe und dem Gewicht eher so zwei Punkte bilden, wo man sagt, das eine könnten eher Männer sein, das andere Frauen, weil grundsätzlich man annimmt, dass Männer einfach im Schnitt ein bisschen größer und ein bisschen schwerer sind. Genau. Und dann könnte man halt eben die Annahme treffen, dass vielleicht 80% in diesem großen einen Haufen wahrscheinlich Frauen sind und in dem anderen großen Haufen wahrscheinlich Männer sind. Genau. Da hat man dann praktisch das Ergebnis, aber man wusste nicht vorher, dass man eben dieses Ergebnis hat. Das ist halt so ein unsupervised learning.
Ja, genau. Ja, der klassische Anwendungsfall für die künstliche Intelligenz, entsprechende Muster, in Klammern Cluster, zu finden, in denen sich Dinge dann eben gleichen oder ähnlich voneinander sind.
Genau.
Ja, um das zusammenzufassen, das Supervised Learning wäre im Grunde, ich gebe Daten und Ergebnisse rein. Und das Unsupervised wäre, ich gebe Daten rein und KI, schau mal bitte, was du da für Gruppen draus bilden kannst.
Genau, ja.
Um das Ganze noch ein bisschen anschaulicher zu machen, würde ich sagen, wir trainieren mal die KI von unseren Zuschauern. Also wenn ihr irgendwie eine Kamera mit KI habt, dann versuchen wir das mal, euch eine KI zu machen, die drei Finger hochhalten erkennen kann. Mal gucken, ob wir unterschiedliche Arten schaffen. Dann halten wir mal drei Finger hoch. Wir halten drei Finger hoch. Wir halten drei Finger hoch. Wir können auch die Hand umdrehen und drei Finger hochhalten. Das sind alles unterschiedliche Datensätze. Beim Supervised Learning würden wir dann sagen, okay, das sind drei Finger. Und das stellen wir auf unterschiedliche Arten dar, um die KI zu trainieren. Beim Unsupervised Learning würden wir einfach nur unsere Hände hochhalten und denen die Bilder geben und die sollen mal Grüppchen bilden. Aber da müssen dann auch unterschiedliche Arten dabei sein, um eben auch Gruppen bilden zu können.
Genau, richtig. Und umso mehr Daten man hat, umso einfacher ist es natürlich zu trainieren. Hat man weniger Daten, kann man zum Beispiel auch Feature-Sets draus bilden, um dann halt eben wieder mehr Trainingsdaten zu bekommen und dass man einfach besser trainieren kann. Genau. Aber umso mehr Daten, umso besser ist das Training natürlich und umso besser ist das wahrscheinlich auch das Ergebnis am Ende. Genau, richtig.
Ja. Thema Daten. Die Daten, die wir dafür verwenden, die sollten ja auch möglichst sauber sein.
Genau, also ganz wichtig ist es immer, keine sensiblen Daten einzugeben, vor allem nicht, gerade wenn sie personenbezogen sind, die sollten immer anonymisiert sein, sodass nicht klar ist, von wem sie sind. Generell kann ich nur jedem empfehlen, auch in Large Language Model, wenn man einen Prompt hat, eben vielleicht nicht unbedingt seine Krankheiten einzugeben oder seine Probleme oder irgendwelche wichtigen Daten von einem. Am Ende werden diese Chats natürlich alle irgendwo gespeichert und am Ende liegen dann die Daten natürlich auch irgendwo rum. Und man möchte ja auch nicht auf dem DIN A3-Zettel aufdrucken und draußen hinhängen und dementsprechend vielleicht auch nicht den großen Unternehmen zur Verfügung stellen in den Chats.
Ja, das wäre jetzt genau das Thema, dass Daten sicher und nicht personenbezogen sein sollten. Mit sauber meine ich eigentlich, dass die zugeführten Daten zum Lernen der KI, dass das eben auch saubere Werte sein müssen. Also,
ja,
dass wir schauen, dass die eingegebenen Daten eben auch zu dem gewollten Ergebnis führen, zum Beispiel bei einem Handschrifterkennung oder dann eben bei dem Finger hochhalten, dass wenn wir vielleicht einen Vulkaniergruß zeigen, dass das ganz, ganz ähnlich aussieht, als würde ich drei Finger hochhalten, aber die KI trotzdem lernt. Nein, in dem Fall, auch wenn das so aussieht, weil man darf sich ja nicht, man darf nicht vergessen, die KI weiß im Grunde nicht, das ist eine Hand mit drei Fingern, sondern die hat ein Bild, ein Raster aufgebaut und versucht dann eben ähnliche Muster zu erkennen. Und wenn das Muster ähnlich aussieht wie drei Finger, es sind aber keine drei Finger, dann ist das, kann das daran liegen, dass die Daten vielleicht unsauber waren.
Genau, richtig. Also meistens hat eine KI mehrere Schritte, die sie durchgeht, um eben so einen Finger zu erkennen. Da werden teilweise die Bilder in mehrere Bilder aufgeteilt, so kleinere Bilder, um zu gucken, was dort zu sehen ist. Es ist auch so, dass wenn man sich das jetzt vorstellt, dass eben vor jeder Verarbeitung die Daten erstmal normalisiert werden, also angepasst werden im Regelfall auf die nächste Verarbeitung. Ja, hat man also sehr, sehr viele Daten, kann die ein bisschen einstampfen, kann man das kleiner machen. Stellt man sich zum Beispiel jetzt ein Bild vor, was einfach nur ein bisschen geschrumpft wird, haben wir natürlich weniger Daten. Wenn aber die Daten ebenfalls ausreichen, um sie zu verarbeiten, ist die KI natürlich ein bisschen performanter, weil halt einfach weniger Daten benötigt werden, genau. Und da ist natürlich die Frage, was braucht die KI an Daten? Welche Abgleiche fährt sie, um genau dieses Muster zu erkennen? Und dafür muss man natürlich, müssen die Daten vorher sauber sein. Am besten vielleicht sogar schon markiert, was es für Daten sind. Genau, Rohdaten, wenn man gar keine Markierung, Klassifizierung oder ähnliches hat, kostet halt immer viel Zeit, genau.
Das ist wahr. Und wir können gern bei deinem Tic-Tac-Toe-Beispiel bleiben, weil ich das ziemlich gut fand, wenn wir dann in Richtung neuronale Netze gehen, was ja auch Teil des Machine Learning-Prozesses ist. Neuronale Netze ist für viele ein Begriff, ist an die Art und Weise angelehnt, wie auch das menschliche Gehirn eben funktioniert. Wir haben mehrere Neuronen, die über Synapsen miteinander verbunden sind und die nutzt die künstliche Intelligenz eben zum Lernen, indem die Synapsen untereinander verstärkt werden bei richtigen Ergebnissen und eben schwächer werden bei falschen Ergebnissen.
Genau, richtig. Das ist das Reinforcement Learning. Es ist eigentlich eine echt spannende Sache. Wir haben praktische Umgebungen wie das Tic-Tac-Toe-Spiel oder irgendein, was auch immer, ein Jump-and-Run-Spiel oder ähnliches. Das ist eine Umgebung, der die KI kriegt eine Möglichkeit, was zu tun. Das heißt, sie muss eine Aktion umsetzen. Daraufhin wird diese Aktion bewertet. Ist es jetzt zum Beispiel in einem Tic-Tac-Toe-Spiel, wäre es der Zug, der dann bewertet wird. In einem Jump-and-Run-Spiel vielleicht einfach nur die Meter, die nach vorne gemacht werden. Da muss man dann eben der KI sagen, wo sie bewertet wird, wie sie bewertet wird, was sie tun darf. Und dann hat die KI eben eine Möglichkeit, auf Basis dieser Bewertung Fortschritt zu generieren. Und das passiert eben durch Umgebung, Aktion, Bewertung und dann landet sie eben wieder in der Umgebung, führt ihre Aktion aus, ihre Bewertung. Genau, wird also immer geprüft, was passiert da gerade, es wird bewertet und danach kann die KI praktisch wieder loslegen. Genau, und so hat sie halt eine Möglichkeit dann, Reinforcement Learning wirklich umzusetzen, umgebungsbasiertes Lernen umzusetzen.
Ja, genau. Und dabei auf die neuronalen Netze zurückzugreifen. Jetzt sind wir thematisch da angekommen und immer noch tatsächlich in den 80er Jahren tatsächlich. Also das ist
Also wie stellt man sich das vor? Wir haben praktisch Parameter, die kommen rein. Das können natürlich jetzt die normalen Parameter sein. Das können generierte Parameter, sozusagen Feature-Sets sein. Parameter aus den Parametern, die kommen rein. Das ist praktisch der Input-Layer. Dann gehen die Daten rein. Und dann gibt es einen Hidden-Layer. Da wissen wir gar nicht, was passiert. Das ist für uns einfach schwarze. Hier passiert Magie sozusagen. Und dann gibt es einen Output-Layer, wo halt eben die Daten wieder rauskommen. In der Regel ist es ja immer eine Art Vorhersage, die gemacht wird, was jetzt am besten wird. Da werden halt alle möglichen Wahrscheinlichkeiten durchgerechnet und die Wahrscheinlichkeit, die am ehesten zum Zug, jetzt wie beim Schach, der erste Zug, der am besten geeignet wäre, würde dann eben gewählt werden in diesem Bereich. Und genau, das passiert eben mit den neuronalen Netzen, die werden dann getriggert und umso mehr die getriggert werden, umso eher sind die verstärkt und so können sich natürlich dann willkürliche neuronale Punkte bilden, die dann einfach da sind. Und das ist genau der Punkt. Bei einem Machine Learning wollen wir gar nicht mehr der KI vorgeben, dass jetzt die Daten normalisiert werden. Dann gehen sie den ersten Durchlauf, Normalisierung, zweiter Durchlauf und so weiter. Verschiedene Durchläufe, bis man was erkennen konnte oder erkannt hat. Sondern das soll die KI völlig eigenständig machen. Genau.
Okay, das so viel zu den neuronalen Netzen und wir sind zwar immer noch nicht in der Gegenwart angelangt, aber wenn wir über die verschiedenen Learning-Methoden sprechen, müssen wir natürlich auch von Deep Learning sprechen. Wie ist denn da so der Unterschied oder ist das eher ein Teil vom Ganzen?
Ja, also Deep Learning ist ein Teil vom Machine Learning sozusagen. Das ist eine Unterkategorie, könnte man sagen. Wie unterscheidet sich das jetzt? Also bei der Machine Learning haben wir in der Regel einen Input-Layer, einen Hidden-Layer und einen Output-Layer. Und beim Deep Learning haben wir halt mehrere Hidden-Layer. Das ist undefinierbar. Das kann x-beliebig viele sein. Das kann riesengroß werden und dementsprechend nennt sich das dann auch neuronales Netz, weil wir eben mehrere Hinleer hintereinander haben, wo sich neuronale Punkte miteinander verbunden sind, die dann halt wiederum durch Inputs getriggert werden und dann halt durch die Hidden Layer zum Output Layer kommen und dann halt wieder man praktisch sein Ergebnis bekommt, was man dann wieder weiterverarbeiten kann.
Ja, genau. Okay, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Beim Input Layer kommen die Daten rein und beim Output Layer wird dann der Output generiert, der am wahrscheinlichsten der richtigen Antwort in dem Szenario entspricht.
Genau, richtig.
Ja, und das Deep bezieht sich einfach nur auf die Anzahl der Hidden Layer. Also das Ganze wird einfach tiefer.
Genau, richtig. Genau. Es wird einfach nur tiefer, wird einfach wesentlich mehr neuronale Punkte. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie viele das sind. Genau. Und dann können wir aber nochmal einen Schritt weiter gehen, und zwar zu generativen KI.
Oh, okay. Langsam wird es richtig interessant.
Jetzt kommen wir so langsam an den Zeitpunkt. Ja, Deep Learning war ja so 2010. Mhm. Und generative KI ist eben genau auch ein Teil vom Deep Learning. Jetzt ist es halt so, dass man so viel trainiert hat, dass es am Ende möglich war, ganze Wörter vorauszusagen, ne? Deswegen die generative KI, man geht also nicht hin und berechnet jetzt irgendwas, sondern man generiert sozusagen Content, wie wenn man jetzt zum Beispiel in Large Language Model die Frage stellt, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Dann ist die Antwort natürlich Berlin. Es wird wahrscheinlich in den ganzen Daten, die es bekommen hat, etliche Zusammenhänge zwischen Hauptstadt, dem Wort Hauptstadt, Deutschland und Berlin geben, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und am Ende wird die natürlich diese Gemeinsamkeiten finden und wird dann die Voraussage machen, dass wahrscheinlich Berlin die höchste Wahrscheinlichkeit ist. Und wenn man sich gerade so ein Large Language Model anguckt, was sehr generativ ist, kann man sehen, wenn man schaut, wie gerade eine Antwort generiert wird, dass jedes Wort nacheinander gebaut wird. Und zwar wird dann immer der Kontext, also die Wörter, die vorher generiert worden sind, fließen praktisch wieder in die nächste Generierung des Wortes ein, weil natürlich auch der Satzbau ein wichtiger Teil davon ist, wie wird das Ganze aufgebaut. Und deswegen fließen da sämtliche Informationen wieder rein, wann welches Wort kommt. Das heißt, so eine generative KI muss den Satzbau kennen, wie sie was schreibt. Die muss die Daten rausziehen. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn, wie das funktioniert. Und da sind wir dann schon bei Vektordatenbanken und ganz vielen Parametern. Und das sprengt aber, glaube ich, fast schon den Rahmen.
Tatsächlich. Aber zusammengefasst muss man dabei dann auch bedenken, dass wenn das Ergebnis von der wahrscheinlichsten Variante ausgeht, dass da auch falsche Informationen von selbst generiert werden können. Ich hatte das Thema, glaube ich, mal gebracht. Das Lieblingsessen von Albert Einstein ist Pizza. Einfach weil das Lieblingsessen von egal wem ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass da Pizza rauskommt, wenn man alle Daten, mit der die KI gefüttert wurde, eben zusammennimmt, dann kommt eben das Ergebnis raus, obwohl es nicht unbedingt stimmt, aber das ist die am wahrscheinlichst richtige Antwort in dem Fall.
Genau so ist es. Das heißt, die macht eine Vorhersage, aber nicht in die Zukunft, sondern sie sagt einfach nur vorher, was die höchste Wahrscheinlichkeit als Antwort wäre. Und die ist natürlich auch nie 100%, sondern das ist immer nur die größte Wahrscheinlichkeit. Ne? Ja. Mehr ist es tatsächlich nicht. Genau, richtig.
Als wir in der Schule damals Wahrscheinlichkeitsrechnung hatten, da wurde vom Lehrer, bei uns zumindest, aber ich nehme an, woanders auch immer mal gesagt, um die nächste Sekunde von der Teetasse zu berechnen, braucht man einen Stapel Papier, der geht von der Erde bis zum Mond und wieder zurück. Und im Grunde ist das ganz ähnlich. Wir haben einfach so viele Wahrscheinlichkeiten, dass die für den menschlichen Geist gar nicht mehr gut verwertbar sind. Und da greifen wir dann eben auf eine Maschine zurück, weil die ist besonders gut darin, so eine große Menge an Daten eben zu bewältigen.
Genau. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt überhaupt bei KI gelandet sind. Ne? Also Machine Learning gibt es seit 1980 mit dem Schachcomputer. Genau, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo halt eben auf Basis der Entwicklung, wie sie stattgefunden hat, wenn wir uns mal angucken, wir arbeiten teilweise im 2- oder 1-Nanometer-Bereich, wenn CPUs oder ähnliches gebaut werden. Wir haben also unglaublich viel Leistung mittlerweile, die wir da rausholen, sodass es sich tatsächlich einfach nur rentiert. Ne? Also geben tut's das schon länger, aber jetzt haben wir so viel Leistung, dass es halt umsetzbar ist und auch noch relativ schnell geht, sodass man sagt, okay, wir müssen nicht hier eine Stunde auf das Ergebnis warten, sondern es macht zack und es ist da. Man muss aber dazu sagen, gerade jetzt auch ein Large Language Model, man gibt ja Daten ein, es wird ja live praktisch generiert Und gerade solche Live-Daten sollen da so schnell wie möglich gehen. Das heißt, man braucht halt extrem viel Leistung und extrem viel Energie. Ja, das ist natürlich der andere Punkt. Es wird extrem viel Energie verbraucht, extrem viel Leistung verbraten dafür, dass es halt auch möglichst schnell geht. Man könnte ja auch mit einem Bruchteil der Leistung arbeiten, dann dauert es halt wahrscheinlich nur Ewigkeiten. Ne? Möchte man halt auch nicht.
Das wäre dann der Stand der 80er gewesen. Es hätte schlichtweg zu lang gedauert, eine entsprechende Antwort zu bekommen. Ja. Deswegen ist das heute, wo wir die entsprechende Technologie haben, so ein großes Thema, obwohl es das eigentlich schon ganz, ganz lange gibt.
Genau, richtig.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Werdegang der künstlichen Intelligenz. Und da wir uns in unserer künstlichen Intelligenz-Serie auch befinden, freue ich mich beim nächsten Mal wieder in das Thema mit dir einsteigen zu dürfen.
Definitiv. Nächstes Mal schauen wir uns mal an, was man noch so alles Schönes mit KI machen kann.
Ja, und wir gehen auch ein bisschen auf uns ein.
Genau.
Was wir Netzwerktechniker von der KI bekommen, aber vielleicht auch das, was wir ihr geben müssen.
So ist es.
Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.